Robert, grüß dich! Grüß dich! Bei der Arbeit, Robert!
Bis zum Seminar. Also.
So ist es. Wie ist bei Ihnen in Oberursel momentan? Ihr habt jetzt das Chaos perfekt gehört den nächsten Tagen, oder? Grüß dich. Weißt du, mit wem ich letzte Woche gelaufen bin im Meran?
Erzähl es mir.
Mit der Christiane. Weißt du, mit der Studentin, die jetzt im...
Christiane, Neuenfeld.
Neuenfeld. Ja, schön, ja. Ja, die war ja mit im siebten Semester.
Ja.
Und Donnerstag, da war die Truppe schon abgereist. Kommt die in der Früh daher, die ist mit ihrem Freund noch...
Jede Wette, da wird der Kai gesagt haben, Meran, da müssen wir hin.
So ist es, genau. Ja, genau. Also... So, Herr Brus, wie schauen wir aus? Sind wir bereit? Alles, Tonspur, Filmspur, alles? Perfekt. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen nach einer Pause, einwöchige Pause, die Sie hoffentlich sehr stark auch für das Eigenstudium genutzt haben, oder?
Ja.
So muss es sein. Wollen wir heute wieder einsteigen in eine Agenda, die Sie hier sehen. Erster Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Wir werden uns ein paar Fragen ansehen. Ja, die werden Sie beantworten. Ich werde die symmetrisch auf das Auditorium verteilen. Freiwillige sind gesucht. Dann werden wir einen Arzneistoffkandidaten uns ansehen, und zwar das Linaclotid. Interessante Struktur, interessantes Projekt, um dann fortzufahren bei der Besprechung nukleophiler Substitutionsreaktionen. Aber bevor wir eigentlich in das Thema einsteigen, möchte ich fragen, wie läuft es in den Praktika bzw. in den Seminaren? Zweites Semester, sind die Büretten abgebaut? Nein, die sind noch aufgebaut, es wird noch titriert, ja? Und drittes Semester, glaube ich, geht langsam, geht in den Zoo. Und alles erfolgreich gelaufen, alles umkristallisiert, gereinigt, Schmelzpunkte kontrolliert?
Ja.
Hat es einigermaßen funktioniert?
Ja, also 5 von 6 haben funktioniert.
Wenn 5 von 6 Dingen gut funktionieren, ist die Sache ja fast gelaufen, oder? Prima. So. Gut, erster Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Franziska, wollen Sie gleich einsteigen? Ja? Na, muss nicht sein. Machen Sie weiter, ja?
Ich?
Ja, wir könnten das gemeinsam lösen, ja? Wir lesen einmal, welche beiden Verbindungen sind konstitutionell identisch? Konstitutionell identisch. 3 und 4, sagen Sie. 1 und 3, 3 und 4. Ja, das ist eine tolle Frage. Wer hat 2 und 3 gesagt? Ich habe es da schon gehört. Ja? 2 und 3. Wenn man genau hinschaut, ja, ist eindeutig, dass diese beiden Strukturen identisch sind. Ja, jetzt überprüfen wir das einmal. Ja, ist richtig. Ja, perfekt. Aber ich habe gesehen, es geht doch relativ schnell, bis wir die richtige Antwort haben. Beim Staatsexamen haben wir ungefähr 1 Minute oder 1,5 Minuten pro Frage. Länger dürfen wir uns gerade für so eine Frage natürlich nicht geben. So, nächste Frage. Welche Aussage trifft für die folgende Reaktion nicht zu? Welche Aussage trifft nicht zu? Guten Morgen. Und zwar sehen wir hier, ein Alken, oder wie kann man noch zu Alkenen sagen, Simon? Olefine zum Beispiel. Olefine. Ja, wird hier hydriert, ja, und es entsteht daraus ein Butan, ein 2-Buten wird hydriert. Und jetzt die Aussagen dazu bitte in Ruhe lesen. Und dann, ja, für die Produktbildung ist ein Katalysator notwendig. Stimmt das? Ist notwendig, ja. Also nur mit Wasserstoff läuft es nicht. Wir brauchen einen Katalysator. Was könnte man denn als Katalysator hier einsetzen, typischerweise? Vorschläge? Platin wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit? Palladium. Palladium aufgezogen auf welches Element? Pulver, Kohlenstoff, ja, Palladiumkohlenstoff zum Beispiel. Ja. Also Platin, Palladium ist gut. Die Reaktion ist eine Dehydrierung. Nein, ist eine Hydrierung. Ja. Also ist die Aussage B falsch. Das Edukt kann als E- oder Z-Konfigurationsisomer vorliegen. Als E oder Z, stimmt das? Ja, klar. Ne? Ist jetzt leicht. Was heißt E und Z? Entgegengesetzt und zusammen. Was sind denn E- und Z-Konfigurationsisomere? Wie können wir die noch bezeichnen? Das sind Cis-Trans, ja. Stereoisomere, die sich nicht wie Bild und Spiegelbild verhalten, und das gilt für E und Z, sind Diastereomere. Ja. Das wollen wir immer auch an der Stelle festhalten. Die Reaktion ist exotherm, stimmt. Das Produkt kann Konformationen unterschiedlichen Energieinhalts einnehmen. Was verbirgt sich dahinter? Das Produkt kann Konformationen unterschiedlichen Energieinhalts einnehmen. Wie soll das hier gehen? Was sind denn das für Unterschiede, Herr Franziska? Die Drehungen um die Einfachbindungen. Da gibt es natürlich bevorzugte, ich sage einmal, Positionen, roter Meere, die leicht ineinander überführbar sind. Ja? Und da würde ich Sie bitten, an der Stelle noch einmal nachzulesen, auch was diese roter Meere der Alkane betrifft und diese bevorzugten Konformationen. Gestaffelt beispielsweise, ja? Haben wir schon mal gehabt, aber bitte noch einmal im Eigenstudium nacharbeiten. Ja? Alkane und dann auch die entsprechenden Konformationen dazu. Aber auch eine relativ leichte Frage. B ist die richtige Antwort. So, dann haben wir hier, ordnen Sie bitte den Reaktionen aus Liste 1 die zugehörigen Begriffe aus Liste 2 zu. Schönen guten Morgen, die Damen. Ja. Wir fangen gleich einmal hier an. Also das nehmen wir natürlich mit, die 54. SN1 steht hier, 55 SN2, also das ist Frage 54, Frage 55, SN1. Welche Begriffe aus der Liste 2 oder welcher Begriff aus Liste 2 lässt sich dem Begriff SN1 zuordnen? Planarer Übergangszustand, SP2-hybridisiertes Interbendiat, Kettenfortpflanzungsreaktion, homolytische Bindungsspaltung, Waldenumkehr. Da will ich gleich einmal eine Frage stellen, welche zwei Begriffe fallen gar nicht in das Feld nukleophile Substitutionsreaktionen, sondern in das Feld Radikalchemie, Radikalreaktionen. Bitte? Homolytische Bindungsspaltung, nicht? Ist eindeutig Radikalchemie, und Kettenfortpflanzung, ganz genau. Das heißt, das scheidet sowieso schon einmal aus, und somit bleibt für SN1 nur A, B oder E. Ideen? Aufzeigen bitte. Ein Freiwilliger, eine Freiwillige. Wollen Sie das angehen?
Ich bin mir sicher, ich würde sagen,
das ist eine SP2-Hybridisierung. Ja? Warum? Bei der SN1-Reaktion Abspaltung der Abgangsgruppe und damit einhergehen. Wir haben zunächst einen SP3-hybridisierten zentralen Kohlenstoff. Aber nach Abspaltung der Abgangsgruppe ein Kation. Und wenn wir da das Kohlenstoff mit der Ladung betrachten, ist das SP2-hybridisiert, trigonal, planar, ja, flach wie eine Nordseeflunder. Insofern haben Sie recht. Sagen Sie mir noch Ihren Vornamen.
Anin.
Anin. Prima. Ist nicht so geläufig, aber ich merke es mir. Super. So, SN2-Reaktion. Was passt hier dazu? Planarer Übergangszustand oder Waldenumkehr? Waldenumkehr. Aber das müssen wir heute noch besprechen. Ja? Inversion der Konfiguration. Stereokontrolle bei der SN2-Reaktion. So, aber bevor wir das machen, noch eine weitere Frage. Welche Aussage zu folgender Reaktion trifft nicht zu? Wir sehen hier eine typische Substitutionsreaktion, eine typische nukleophile Substitutionsreaktion. Mit Sicherheit ist das eine SN2- oder SN1-Reaktion, nach allem, was wir hier sehen. Wir haben ein primäres Alkyl, Halogenid oder was Ähnliches. Bitte? SN2-Reaktion, kann gar nichts anderes sein. So, Die CX-Bindung ist kovalent und polarisiert. Die CX-Bindung ist kovalent und polarisiert. Würde man sagen? Ja. Das an X gebundene C-Atom trägt eine positive Partiallast. Das an X gebundene C-Atom trägt eine positive Partiallast. Stimmt. Ja? Stimmt. Gehen. X minus kann Tosilat sein. Haben wir auch schon gehört. Ja? Kann ein Tosilat sein. Stimmt. Bei der Spaltung der CX-Bindung verbleibt das Elektronenpaar am C-Atom. Nein, das ist falsch. Die Reaktion kann durch das Lösungsmittel beeinflusst werden. Ja, nukleophile Substitutionsreaktionen werden natürlich durch das Lösemittel beeinflusst. Es geht ja auch immer um die Frage beispielsweise der Stabilisierung eines Kations. So ist es. Also, damit ist hier die Antwort auch identifiziert. Die richtige Antwort ist D. So, nächstes Thema. Der Arzneistoffkandidat der Woche mit einem interessanten Einblick in die Entwicklung eines neuen Arzneistoffes, eines neuen Wirkstoffes zur Behandlung der Obstipation. Und da wollen wir mal festhalten, dass wir im momentan verfügbaren Arzneischatz eine ganze Reihe von chemisch-synthetischen Arzneistoffen, aber auch pflanzlichen Produkten zur Verfügung haben, mit Hilfe derer eine Obstipation behandelt werden kann. Und Obstipation ist etwas, was nicht ganz so selten ist. Und ich will auf die Details gar nicht eingehen und will festhalten, dass wir heute, obgleich Wirkstoffe vorhanden sind, noch immer auf der Suche sind nach neuen, innovativen Arzneistoffen, die auf der einen Seite wirksam sind und auf der anderen Seite auch sicher sind. Und da gibt es ein interessantes neues Target, eine neue Zielstruktur, die als Ausgangspunkt dient zur Entwicklung neuer Arzneistoffe. Und ich möchte Ihr Augenmerk richten auf ein Target mit dem Namen Guanylylcyclase. Und zwar auf eine sogenannte transmembranäre Guanylylcyclase, von der es mehrere Subtypen gibt. GC steht nicht für Gaschromatographie an dieser Stelle, sondern für Guanylylcyclase. Es gibt eine Guanylylcyclase A, B, C, E und F. Und diese hier, die Guanylylcyclase C, wird vor allem im Gastrointestinaltrakt exprimiert. Dort findet man diese Guanylylcyclase. Und auf molekularer Ebene ist dieses Enzym in den entsprechenden Zellen des Gastrointestinaltraktes verantwortlich für die Bildung eines sogenannten Second Messenger mit dem Kürzel zyklisches Guanosinmonophosphat, CGMP. Hausaufgabe an dieser Stelle, Sie suchen selbst die Struktur dieses zyklischen Guanosinmonophosphats und zeichnen die Struktur mal richtig auf ein schönes Blatt Papier. Das heißt, dieses Enzym bildet ein kleines Molekül, ausgehend von Guanosintriphosphat, das Cyclo-GMP. So. Und dieses Enzym, meine Damen und Herren, wird aktiviert in unserem Körper durch körpereigene Peptide, deren Namen ich Ihnen gleich zeigen werde. Und wenn es zur Aktivierung dieser Guanylylcyclase C im Gastrointestinaltrakt kommt, hat das die Konsequenz, dass vermehrt Wasser in das Darmlumen abgegeben wird, vermehrt Chloridionen in das Darmlumen sezerniert wird und auch die Darmperistaltik angeregt wird. Letztendlich ist es ein Prozess, der die Wasserhomöostase im Darm sichert. So, und jetzt eine Abbildung weiter. Diese zwei Stoffe, das Guanylin und das Uroguanylin, das sind körpereigene Peptide, die diese Guanylylcyclase C aktivieren, physiologisch, um einen Beitrag zu leisten für die Wasserhomöostase des Darms. Oder umgekehrt gesagt, dass genug Wasser im Darm auch ist. Und jetzt stellen Sie sich gemeinsam mit mir vor, folgende Situation. Die Oma oder der Freund oder wer auch immer schenkt Ihnen eine Reise. Eine Nilreise. Eine Reise auf dem Nil. Ja? Sie steigen begeistert an Bord eines schönen Luxuskreuzers, ja? Machen sich's da gemütlich. Es wird auf dem Deck ein kleines Buffet aufgebaut mit allerlei Leckereien, unter anderem auch schöne Salatvorspeisen, Obst. Ja? Sie denken sich, tu mal was Gesundes, ess mal schön ein bisschen Salat und ein bisschen Obst dazu und schon erwischt sie ein Darmkeim und sie leiden an einer Reisediarrhoe. Ja? Können Sie sich das vorstellen? Ungefähr? Ja? Bildlich? Ja? Können Sie? Gut. Dann sage ich Ihnen, dann kann Folgendes passieren. Das bakterielle Toxine, mit dem Kürzel beispielsweise ST, das T steht für Toxin. Und dieses bakterielle Toxin mit dem Kürzel ST zeigt eine Ähnlichkeit mit der körpereigenen Substanz Guanylin und auch mit der körpereigenen Substanz Uroguanylin. Und diese bakteriellen Toxine sind in der Lage, auch die Guanylylcyclase C zu aktivieren. Allerdings ein bisschen dramatischer. Ja? Da wird nicht nur ein bisschen Wasser in den Dünndarm sezerniert, sondern richtig, kräftig. Ja? Diarrhoe. Diarrhoe. Es kommt zur Reisediarrhoe. So. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Enden. Die körpereigenen Peptide, die auf physiologischem Niveau dieses Target aktivieren und für die Wasserhomöostase eben verantwortlich zeichnen. Und auf der anderen Seite drastisch wirkende bakterielle Toxine, die zu einer richtigen Diarrhoe führen. Und da hat man sich überlegt, könnte man nicht ein Mittelding positionieren, das ein bisschen potenter wirkt im Vergleich zur körpereigenen Substanz, aber nicht gleich eine Diarrhoe auslöst. Und da hat man ein Peptid identifiziert, und zwar das Linaclotid, dessen Struktur Sie hier in dreidimensionaler Art und Weise dargestellt sehen. Und hier ist die Primärsequenz aufgeführt von diesem Linaclotid. Und dieses Linaclotid wirkt so wie die körpereigenen Peptide, beziehungsweise wie dieses bakterielle Toxin, aktiviert Guanylylcyclase C, steigert die Darmperistaltik, führt zu einer gesteigerten Wassersekretion in den Darm und wird als Arzneistoff geprüft zur Behandlung der Obstipation. Wenn Sie so wollen, eine kontrollierte Reisediarrhoe, ja, zur Behandlung der Obstipation. Bevor wir jetzt ein bisschen noch über diese Substanz sprechen, will ich einmal fragen, was bedeutet denn diese Perlenschnur, die wir hier sehen? Was bedeuten diese Buchstaben hier? Wer hat eine Idee? Aus dem Gymnasium noch. Wofür könnten diese Buchstaben stehen? Ja. Für die einzelnen Aminosäuren. Das ist der Ein-Buchstaben-Code der Aminosäuren. Mit dem müssen Sie sich ohne Wenn und Aber vertraut machen. Das ist eine Conditio sine qua non. Also Sie müssen das irgendwann aus dem FF beherrschen. Ein Buchstabencode und drei Buchstabencode aller relevanten Aminosäuren. Fangen Sie jetzt gleich an, sich damit auseinanderzusetzen. Sie heißen wie?
Nurgül.
Nurgül? Genau. Nurgül. Eine Frage. Was bedeuteten diese Balken hier? Was könnten das sein? Und wir sehen, es geht immer von C nach C. Ja? Was ist... Was bedeutet das? Was könnte das sein? Wer hat eine Idee, eine Vorstellung? Ja? Kovalente Bindungen? Das sind Disulfidbrücken, ganz genau. Das sind Disulfidbrücken, die wir hier auch sehen, das sind Cystein-Reste. Cystein, die Aminosäure Cystein zeichnet sich aus durch eine Sulfhydrylgruppe SH und wenn zwei Aminosäure vom Typ Cystein miteinander interagieren, dann bilden sich charakteristische Disulfidbrücken, die natürlich die dreidimensionale Struktur dieses Peptids nachhaltig beeinflussen. Sehr richtig. Also Cysteine bilden Disulfidbrücken. Und Sie werden später noch in vielen Bereichen hören, dass diese Disulfidbrücken von ganz essentieller Bedeutung sind. Und deshalb müssen wir uns auch an der Stelle damit auseinandersetzen. Ja, und das ist das Linaclotid. Und das Bemerkenswerte an diesem Arzneistoffkandidaten, der noch nicht zugelassen ist, ist die Tatsache, dass dieser Arzneistoff oral appliziert werden kann. Normalerweise kann man peptidische Arzneistoffe nicht oral applizieren. Warum nicht? Weil sie typischerweise nicht in den systemischen Kreislauf aufgenommen werden, beziehungsweise verdaut werden. Wie ein Wiener Schnitzel, ja? Oder ein Tafelspitz. Hier wird aber Folgendes gemacht. Das Peptid wird in eine Arzneistoffformulierung gebracht, die magensäureresistent ist. Magensäure stabil, im Dünndarm wird dann der Wirkstoff freigesetzt und dort entfaltet er lokal seine Wirkungen. Und wir können festhalten, das Linaclotid wird oral appliziert in Dosen von 100 bis 1000 Mikrogramm und erhöht die intestinale Chlorid- und Flüssigkeitssekretion, fördert die Darmperistaltik und wird zurzeit eben klinisch geprüft, und das ist wichtig, zur Behandlung der chronischen Obstipation. Also hier geht es darum, wenn jemand chronisch obstipiert ist, dann wäre das eine Option. Oder zur Behandlung des sogenannten Reizdarmsyndroms mit überwiegender Obstipation. Das sind mögliche Anwendungen, Anwendungsfelder für diesen Arzneistoff, der sich in später Phase der klinischen Prüfung befindet. So, meine Damen und Herren, für die... Ja, bitte. Sagen Sie mir noch Ihren Vornamen.
Thomas.
Sie meinen im Sinne eines kompetitiven Verdrängens? Nein. Also, da gibt es keine Prüfungen. Ich würde aber meinen, dass das Konzept an der Stelle nicht trägt. Ja. Für die Kolleginnen im dritten Semester, das ist eine gezielte Hausaufgabe für die Kolleginnen im dritten Semester, würde ich darum bitten wollen, hops, dass Sie die Struktur des Linaclotids zeichnen, und zwar stereochemisch korrekt, ja, also was die einzelnen Aminosäuren betrifft. Also Sie zeichnen ein Peptid mit dieser Struktur, mit den entsprechenden Disulfidbrücken unter Berücksichtigung der korrekten Stereochemie der einzelnen Aminosäuren. Eine schöne Fingerübung. Gut. So, damit haben wir wieder einen schönen, interessanten neuen Arzneistoff kennengelernt und wir können weitermachen beim Thema nukleophile Substitutionsreaktionen. Diese Abbildung, die kennen Sie bereits und die stellt im Wesentlichen nur eine Wiederholung dar. Ich denke, wir sind eigentlich schon beim Hinschauen vertraut mit dem, was uns hier an dieser Stelle bewegt. Wir wissen, es gibt zwei grundsätzliche Subtypen bei diesen nukleophilen Substitutionsreaktionen, nämlich die SN2-Reaktion und die SN1-Reaktion. Und ich will Ihnen an dieser Stelle zwei Reaktionen beispielhaft nahebringen, die SN2-Reaktion reflektieren. Wir haben auch über Abgangsgruppen ja auch schon gesprochen. Und ich will an dieser Stelle die Williamson'sche Ethersynthese als Paradebeispiel für eine SN2-Reaktion besprechen. Zunächst einmal wollen wir festhalten, dass mit Hilfe einer Williamson'schen Ethersynthese eben Ether zugänglich gemacht werden, und zwar sowohl symmetrische Ether, die dadurch imponieren, dass die Reste hier links und rechts identisch sind, genauso wie unsymmetrische Ether. Und es handelt sich bei dieser Williamson'schen Ethersynthese um eine typische SN2-Reaktion, eine klassische Namensreaktion, nach unserem Schema Kategorie A, Wir müssen den Reaktionsverlauf kennen, wir müssen wissen, was für Edukte setzen wir ein und was bekommen wir als Produkte. Und Ausgangspunkt für diese Williams- und Schaeter-Synthese sind Alkohole. Allerdings können wir die nicht so einfach miteinander zur Reaktion bringen. Das funktioniert nicht. Und zwar deshalb nicht, weil wir zum einen festhalten wollen, dass die OH-Gruppe eine schlechte oder eine gute Abgangsgruppe ist. Eine schlechte Abgangsgruppe. Und das heißt an dieser Stelle, wir müssen etwas tun, um aus der schlechten Abgangsgruppe OH-Gruppe eine gute zu machen. Und ein Prinzip haben wir an der Stelle kennengelernt. Und das Prinzip heißt Derivatisierung. Ich wandle den Alkohol um in einen Sulfonsäureester. Indem ich den Alkohol umsetze mit dem sogenannten Tosylchlorid. Und ich will an dieser Stelle noch einmal festhalten. A. Dass nicht nur Carbonsäurechloride dieser Struktur reaktive Carbonsäurederivate sind, sondern dass auch Sulfonsäurechloride, deren Struktur ich jetzt an die Tafel schreibe, ebenso reaktive Säurederivate sind. Carbonsäurechloride, Sulfonsäurechloride. Und ein sehr reaktives Sulfonsäurechlorid ist das sogenannte Tosylchlorid, dessen Struktur Sie hier sehen. Und dieses Tosylchlorid kann mit Alkoholen leicht umgesetzt werden. Und es bilden sich aus der Umsetzung der Alkohole mit dem Tosylchlorid die entsprechenden Alkyltosylate. Alkyltosylate. Und damit verwandle ich die schlechte Abgangsgruppe, OH-Gruppe, in eine gute Abgangsgruppe, weil das Tosylat eine gute Abgangsgruppe ist. Warum, haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, weil sich die negative Ladung des abspaltenden Anions auf mehrere Sauerstoffatome verteilt. So, und da wollen wir jetzt festhalten, und das ist jetzt wichtig, dass nach Überführung des Alkohols in das Alkyltosylat durch Umsetzung mit dem Tosylchlorid, wir hier an dieser Stelle jenen Kohlenstoff haben, der prädestiniert ist für den Angriff des Nukleophils. Dieser Kohlenstoff ist prädestiniert für den Angriff des Nukleophils. Dieser Kohlenstoff ist partiell positiviert, trägt ein Delta Plus und ist somit der ideale Angriffspunkt für das Nukleophil, über das gleich zu sprechen sein wird. Wenn wir eine Williams- und Schaeter-Synthese vorbereiten, brauchen wir also typischerweise ein Alkyltosylat oder ein Alkylhalogenid und wir brauchen vor allem ein Sauerstoffnukleophil. Und wir halten fest, dass bei der Williamsonschen Äthersynthese nicht die Alkohole eingesetzt werden als Sauerstoffnukleophile. Auch der Alkohol wäre natürlich ein Sauerstoffnukleophil mit seiner OH-Gruppe bzw. den freien Elektronenpaaren am Sauerstoff. Hier gehen wir so vor, dass wir den Alkohol durch Umsetzung mit elementarem Natrium, ich könnte hier natürlich einen kleinen Schwank aus meiner Jugend erzählen, mache das aber nur dann, wenn Sie das nicht weitererzählen und Herr Bruce gedanklich einmal die Kamera ausschaltet. Sie schneiden es nachher, prima. Sie können durch Umsetzung von Alkohol mit elementarem Natrium die entsprechenden Alkoholate, in diesem Fall ein, was bildet sich hier für ein Alkohol? Das ist Propanol, N-Propanol, das ist Propanolat als Sauerstoffnukleophil. Was bildet sich hier bei der Reaktion noch? Wasserstoff, ganz genau. Ich kann mich erinnern, als Chemiestudent, da haben wir manchmal nächtens kleine Experimente gemacht. Sie wissen schon, was jetzt kommt, gell? Nicht? Haben Sie das nicht gemacht? Wir haben so größte Serenatriumstücke in der Mur entsorgt. Das ist der Hauptfluss, der durch die Steiermark fließt. Ja. Wenn Sie so ein Stück Natrium in die Mur haben fallen lassen, bei der Tegethofbrücke und ein bisschen gewartet haben, man konnte mal fast die Uhr danach ausrichten, dann hat es ein paar Minuten später einen ordentlichen Knall gegeben. Ja. Aber es ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Ja. Nicht, dass Sie das in Frankfurt machen. Ja. Und dann vielleicht auch noch sagen, dass Sie das hier in der Vorlesung gehört haben. Ja. Das wäre alles nicht zulässig. So. Williamson-Schäter-Synthese heißt an der Stelle, dass Ethanolat, das Methanolat oder Alkoholat, in diesem Fall ein Propanolat, greift als Sauerstoffnukleophil hier an, im Sinne einer SN2-Reaktion und am Ende entsteht daraus ein Ether. Was haben wir noch für eine schöne SN2-Reaktion? Ein Klassiker, Kolbenitrilsynthese. Auch eine Kategorie A-Namensreaktion. Also eine Reaktion, wo wir Edukte, Produkte, Reaktionsverlauf und überhaupt alles wissen müssen. Und anders als bei der Williamson'schen Ethersynthese, wo das Sauerstoffnukleophil eindeutig reagiert, ein Alkoholat ist kein ambidentes Nukleophil, sondern ein eindeutiges Nukleophil. Der Sauerstoff des Alkoholats greift das Nukleophil an. Das ist beim Cyanidion anders. Das Cyanidion ist ein ambidentes Nukleophil, bei dem sowohl der Kohlenstoff hier ein freies Elektronenpaar trägt, auch der Stickstoff, die negative Ladung sitzt hier am Kohlenstoff. Und natürlich ist das Cyanidion vor allem ein Kohlenstoffnukleophil, welches in einer typischen SN2-Reaktion mit einem Alkyljodid oder einem Alkyltosilat reagieren kann. Und dabei entstehen dann sogenannte Nitrile. Gleichzeitig entstehen als Nebenprodukte aber auch sogenannte Isonitrile, deren Struktur Sie hier unten sehen. Und zwar deshalb, weil eben auch der Stickstoff als Nukleophil in die Reaktion eintreten kann. Das Cyanidion, ein ambidentes Nukleophil, als Hauptprodukt entsteht ein Nitril, als Nebenprodukt ein Isonitril. Das sehen Sie nicht, die Bildung des Nebenproduktes, aber Sie riechen es. Isonitrile stinken wie die Pest, sage ich Ihnen. Ja? Ich hatte einmal eine Kollegin, die im Rahmen ihrer Promotionsarbeit sich mit Isonitrilen befasst hat. Das hat zur völligen Isolierung geführt, der Kollegin. Ja? Niemand wollte mit ihr was zu tun haben. Ja? Die stand im Autobus immer alleine, meterweit war alles frei. Ja? Man konnte sich gar nicht schützen gegen diese Isonitrile. Sie hat dann das Thema gewechselt. Ja? Das können Sie sich merken. So. Und das läuft hier typischerweise auch nach einem schönen SN2-Mechanismus. Vielleicht hier an dieser Stelle, das ist die allgemeine Schreibweise für Nitrile. Nitrile mit dieser Cyano-Funktion finden sich relativ häufig, auch bei Arzneistoffen, aber nicht so häufig wie beispielsweise Carbonsäure-Funktionalitäten. Nitrile werden häufig auch deshalb dargestellt, um durch Verseifung von Nitrilen Carbonsäuren zu bekommen. Also wenn man ein Nitril verseift, ja, hydrolysiert, das kann man in saurer oder alkalischer Lösung machen, dann kann man auf diese Art und Weise Carbonsäuren generieren. Das geht also in saurer wie in alkalischer Lösung und die Oxidationsstufe vom Kohlenstoff wird dabei nicht verändert. Ja, ist eine Hydrolyse, die in saurer oder alkalischer Lösung laufen kann. So, damit haben wir zwei schöne Namensreaktionen kennengelernt. Wer kann sich noch erinnern an die Kolbe-Elektrolyse-Synthese? Was war das für ein Verfahren? Was konnte man damit herstellen? Wer hat da noch eine Erinnerung? Eine anodische Oxidation ausgehend von Carbonsäuren bzw. Carboxylat-Anionen. Thomas? Kein Plan? Alkane kann man damit herstellen. Alkane. Bitte noch einmal in Erinnerung rufen und vor allem nicht verwechseln. Kolbe-Nitrilsynthese, relativ einfach, weiß man, was daraus entsteht. Und Kolbe-Elektrolyseverfahren ist ein Darstellungsverfahren für Alkane. So, meine Damen und Herren, wir müssen uns an der Stelle mit der Stereochemie der SN2-Reaktionen auch auseinandersetzen. Und hier gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel für die Stereokontrolle. im Kontext einer SN2-Reaktion. Und zwar haben wir hier ein 2-Brom-Oktan, ein 2-Brom-Oktan mit einer enantiomeren Reinheit, wie hier steht, von 100%. Und hier steht vorne dann auch noch ein R. Ein R. Und dieses R kommt, wer weiß das zufällig schon, oder hat das schon erarbeitet? Das kommt von Rectus. Und bedeutet, und da möchte ich Sie bitten, mir zu folgen, und zwar dahingehend, dass wir jetzt diese Substituenten an diesem 2-Brom-Oktan zunächst einmal identifizieren. Wir haben an diesem Kohlenstoff hier einen Wasserstoff, eine Methylgruppe, ein Bromatom und einen Hexylrest. 4 unterschiedliche Substituenten an einem sp3-hybridisierten C-Atom. Und die können wir nach den Regeln von Kahn-Ingold-Prelog, Abkürzung CIP, Kahn-Ingold-Prelog, nach ihrer Priorität ordnen. Das ist wichtig. Kahn-Ingold und Prelog, 3 Nobelpreisträger, die sich mit der Stereochemie von Molekülen auseinandergesetzt haben, unter anderem. Und wir halten fest, dass egal, was wir in Betracht ziehen, der Wasserstoff immer die niedrigste Priorität hat. Und um dann festzustellen, ob ein Molekül R- oder S-konfiguriert ist, und das bedeutet letztendlich nichts anderes als die Feststellung der Absolutkonfiguration, ist es immer wichtig, den Substituenten, der die niedrigste Priorität hat, am weitesten weg zu positionieren. Und ich zeige an dieser Stelle immer, oder ich benenne an dieser Stelle immer, ein Lenkrad, mit Hilfe dessen man sich hier am besten behelfen kann. Ich habe einen Oldtimer, und zwar einen VW Käfer Baujahr 1972. Auch einen aus dem Jahr 58, aber der 72er ist mir richtig ans Herz gewachsen. Und dieser 72er Käfer, der hat so ein altes, großes Lenkrad, wie ein Autobus, hat man heute gar nicht mehr. Ja? Können Sie sich das ungefähr vorstellen? Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie das Lenkrad in der Hand halten, dann ist das Lenkrad ja nicht frei schwebend in diesem Innenraum des Käfers, sondern an eine Lenksäule gebunden. Und diese Lenksäule sei jetzt die Bindung des zentralen Kohlenstoffs mit dem Wasserstoff. Zeigt von uns weg. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Wenn wir also jetzt sozusagen von hier, hier sitzt der Fahrer im Cockpit, hält das Lenkrad in der Hand, die 3 Speichen des Lenkrades wäre die Brom-C-Bindung, die Hexylbindung hier, die Methylbindung und der Wasserstoff, der zeigt ganz weit weg. So, jetzt schauen Sie mir mal bitte auf meine beiden Hände. Ja? Wir schauen in die Richtung, unser Blick ist auf das R2-Brom-Oktan gerichtet. Was befindet sich an meiner linken Hand? Welcher Substituent? Wenn das Brom aus der Tafelebene rausragt. Ja? Nee, der Methylrest, der zeigt in den Bereich von Gaspedal, Bremspedal und Kupplung. Ja? Was habe ich an der linken Hand? Das Bromatom. Und an der rechten Hand den Hexylrest. Nach unten zeigt die Methylgruppe und von mir weg der Wasserstoff. Und wenn ich dann jetzt diese Substituenten nach Priorität ordne, dann habe ich Brom, Hexyl, Methyl. Ich gehe im Uhrzeigersinn. Ja? Die Anordnung der Substituenten mit der höchsten Priorität im Uhrzeigersinn, R konfiguriert. Die Absolutkonfiguration ist R. So, wir fahren jetzt von... Wir drehen jetzt sozusagen die Fahrtrichtung und schauen uns jetzt das Molekül an, das wir hier sehen, nämlich das S2-Oktanol. Das entsteht durch Hydrolyse des 2-Brom-Oktans mit der R-Konfiguration. Wenn wir jetzt wieder so vorgehen, wie vorhin beschrieben, und dieses Molekül ein klein wenig drehen, sodass der Wasserstoff wieder weg von uns weist, und ich wieder mein Lenkrad in der Hand halte, was habe ich jetzt auf meiner rechten Seite? Die OH-Gruppe. Links habe ich den Hexylrest. Die Methylgruppe schaut weiterhin in den Bodenraum von meinem VW-Käfer. Und dann gehe ich vom Brom zur Hexylgruppe, zur Methylgruppe, gegen den Uhrzeigersinn. S-konfiguriert, Sinn ist da. Ja? Das ist ein S-konfiguriertes Molekül. Und damit wird an der Stelle deutlich, meine Damen und Herren, dass bei der Hydrolyse des R-konfigurierten 2-Brom-Oktans mit Hilfe von Natronlauge, was einer SN2-Reaktion entspricht, eine Inversion der Konfiguration entsteht. Und diese Inversion der Konfiguration von R nach S, die wird auch als Waldenumkehr bezeichnet. Und sie ist ein sichtbarer Ausdruck dessen, dass die SN2-Reaktion eine stereochemisch kontrollierte Reaktion ist, bei der ich weiß, was ich tue. Ich invertiere die Konfiguration. Aber ich mache das sozusagen gezielt, wenn Sie so wollen. Mit diesen Sachverhalten sollten Sie sich vertraut machen, insbesondere auch im Kontext der allgemeinen Überlegungen zur Stereochemie von Molekülen und die Kahn-Ingold-Prelog-Regel, die Sie ja an anderer Stelle bei Professor Starke sicher auch noch sehr intensiv diskutieren werden, die sollte Ihnen vertraut sein. Das ist überhaupt keine Frage. Und R- und S-Konfiguration, die müssen Sie bestimmen können. Wenn Sie um 2 Uhr in der Früh geweckt werden und von diesen Molekülen hier die Absolutkonfiguration bestimmen sollten, dann sollte das für Sie keine große Herausforderung sein. So, und damit wollen wir uns jetzt aber ein anderes Beispiel ansehen, und zwar wiederum ein Alkylhalogenid. Ein Alkylhalogenid, das aber anders als das 2-Brom-Oktan dadurch imponiert, dass wir hier am zentralen Kohlenstoff 1, 2, 3 Alkylreste haben. Und wenn ein solches Molekül einer nukleophilen Substitutionsreaktion unterworfen wird, dann bildet sich hier zunächst ein stabiles tertiäres Carbokation, Abspaltung des Bromids ohne Einfluss des Nukleophils. In einem langsamen, geschwindigkeitsbestimmenden Schritt wird das abgespalten. Die Triebfeder ist die Bildung des stabilen Kations, ein tertiäres Kation, das ist wichtig. Wir gehen aus von einem tertiären Alkylhalogenid, in diesem Fall von einem Alkylbromid. Das dabei gebildete Kation kann von einem Nukleophil attackiert werden, das ist der schnelle Schritt. Der Angriff des Nukleophils kann von oben oder von unten, von links oder von rechts erfolgen. Und das bedeutet natürlich, wenn Sie dann am Ende des Tages 4 verschiedene Substituenten an diesem Molekül, an diesem zentralen Kohlenstoff finden, das hatten wir hier ja auch, dann entsteht daraus was? Ein 1:1 Gemisch von Enantiomeren. Wir haben keine Stereokontrolle an dieser Stelle. Und das ist das, was der organische präparative Chemiker eigentlich nicht schätzt. Er will Stereokontrolle haben. Deshalb ist die SN1-Reaktion nicht das, was wirklich beliebt ist. Stellen Sie sich vor, das ist immer das schönste Beispiel, Sie machen eine aufwendige Naturstoffsynthese, sind im 28. Schritt, alles kontrolliert, alles super gelaufen, dann wollen Sie eine SN2-Reaktion machen, die misslingt, SN1-Reaktion, zack, und Sie haben schon die Hälfte Ihres Produktes verloren, weil stereochemisch nicht interessant für Sie. Nicht? Das wollen wir an der Stelle festhalten. So, was sind die Bedingungen für eine SN1-Reaktion? Wann läuft eine Reaktion nach SN1 und wann nach SN2 ab? Einige Aspekte, nicht alle. Alle müssen Sie sich selbst erarbeiten. Einige zeige ich Ihnen hier auf. Tertiäre Alkylhalogenide oder verwandte Verbindungen sind Ausgangspunkte in Bezug auf die Ausgangsmoleküle für eine SN1-Reaktion. Das gilt auch dann, wenn am zentralen Kohlenstoff ein 2-Aryl- oder gar 3-Aryl-Reste zu finden sind. Ganz allgemein kann gesagt werden, dass alle Substituenten, die eine Ladung stellen, stabilisieren können, eine SN1-Reaktion begünstigen. Klar, wenn das Kation, das entsteht, stabilisiert werden kann durch Mesomerie, durch induktive, durch mesomere Effekte, dann ist die SN1-Reaktion bevorzugt. Und alles, was dazu beiträgt, ein solches Kation zu stabilisieren, beispielsweise ein polares Lösungsmittel, begünstigt eine SN1-Reaktion. Es ist natürlich nicht so, dass das alles schwarz und weiß ist. Ja, es gibt da auch Übergänge dazwischen. Ja, das sind jetzt so allgemeine Beispiele, die so eindeutig sind. Ja, wenn ich tertiäre Alkylhalogenide habe, dann habe ich immer SN1-Reaktion. Und wenn ich umgekehrt, ich sage einmal, immer primäre Alkylhalogenide sehe, einsetze, dann habe ich immer eine SN2-Reaktion. Entscheidend ist, dass der Rückraum des Kohlenstoffs, der vom Nukleophil attackiert wird, möglichst frei sein muss. Nicht? Wenn der zugebaut ist, ja, wie Fort Knox, dann ist nichts mit einer SN2-Reaktion. Ja, da läuft dann eine SN1-Reaktion ab. Ja, also ich will Sie an der Stelle ermuntern und vor allem auch motivieren, sich hier auch massiv einzulesen, insbesondere auch in diesen kleinen, von mir empfohlenen Büchern, die sich mit den Reaktionsverläufen und Mechanismen auseinandersetzen. Und die nukleophile Substitutionsreaktion bzw. die nukleophilen Substitutionsreaktionen gehören zweifelsfrei zu den wichtigen Reaktionen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. So, nächstes Thema, meine Damen und Herren, das sind die Alkohole. Wir wollen ja uns vor Augen führen, wir haben ja zwei wichtige Dinge in diesem Semester zu erledigen. Einerseits müssen wir die wichtigsten Molekülklassen, deren Vertreter und deren Eigenschaften kennenlernen. Und gleichzeitig müssen wir alles daran setzen, um uns fit zu machen, was die Reaktionsmechanismen betrifft, Reaktionsverläufe. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was kennengelernt. Nicht? Katalytische Hydrierung, nukleophile Substitutionsreaktionen. Was haben wir denn noch kennengelernt, zumindest ein bisschen im Ansatz? Ideen, wer erinnert sich noch? Werden wir zwar noch ausführlicher besprechen. Elektrophile Additionsreaktionen an die CC-Doppel- oder Mehrfachbindung. Nicht? Aber jetzt war in den letzten Stunden natürlich die nukleophile Substitutionsreaktion. Und bevor wir den nächsten Reaktionsmechanismus, den nächsten Reaktionsverlauf, den großen wichtigen Verlauf versprechen, wollen wir wieder eine Molekülklasse kennenlernen. Und das sind die Alkohole. Nun, Alkohole zeichnen sich dadurch aus, dass sie als allgemeine Struktur mit dieser Formel charakterisiert werden können. Und unser Augenmerk richtet sich zunächst einmal auf diesen Sauerstoff hier. Wenn wir die Molekülgeometrie der Alkohole im Kontext dieses Sauerstoffs besprechen, dann können wir sagen, diese Moleküle sind in Bezug auf den Sauerstoff gewinkelt. Nichts anderes ist der Fall. Das ist nicht linear, sondern ist gewinkelt. Und das kann man natürlich auch übersetzen in unser Hybridisierungskonzept, in unser Hybridisierungsmodell. Warum? Wir brauchen uns ja nur mal anzusehen, den Sauerstoff, Element, welche Hauptgruppe? Sauerstoff, sechste Hauptgruppe. Im Grundzustand ist das kugelsymmetrische 1s-Orbital doppelt besetzt. Das kugelsymmetrische 2s-Orbital ist ebenfalls doppelt besetzt. Eines der drei hantelförmigen p-Orbitale ist auch doppelt besetzt, während zwei weitere hantelförmige p-Orbitale einfach besetzt sind. Das ist die Elektronenkonfiguration des Sauerstoffs im Grundzustand. Wenn wir jetzt das Hybridisierungskonzept anwenden, um die Bindungsverhältnisse bei den Alkoholen zu erklären, dann können wir festhalten, dass wir mit Hilfe eines Satzes bestehend aus einem 2s-Orbital, doppelt besetzt, und drei 2p-Orbitalen, wovon eines doppelt besetzt ist und zwei einfach besetzt sind, einen neuen Satz an Hybridorbitalen generieren können, und zwar 4 SP3 Hybridorbitale, die wie angeordnet sind? SP3 Hybridorbitale? Tetraedrisch, ganz genau. Und da ist es so, dass 2 dieser SP3 Hybridorbitale doppelt besetzt sind und die freien Elektronenpaare am Sauerstoff repräsentieren. Während 2 einfach besetzte SP3 Hybridorbitale verantwortlich sind für die Sigma-Bindung in Richtung Wasserstoff und das zweite einfach besetzte SP3 Hybridorbital ist verantwortlich für die Bildung der Sigma-Bindung in Richtung des ersten Kohlenstoffes der Kette R. Und somit können wir festhalten, dass der Sauerstoff, der Alkohole, auch der Phenole SP3 hybridisiert ist. Die Molekülgeometrie ist gewinkelt, aber wir können uns schon einen Tetraeder vorstellen, wobei 2 Ecken des Tetraeders besetzt sind durch 2 freie Elektronenpaare, die sich aufhalten, Aufenthaltswahrscheinlichkeit, eben in jeweils einem SP3-Hybridorbital. Nun, was ist charakteristisch für Alkohole, meine Damen und Herren? Vor allem die Tatsache, dass Wasserstoffbrückenbindungen gebildet werden können. Das kann passieren, wenn wir reine Alkohole vor uns haben, intermolekular. Und das sehen wir hier sehr schön abgebildet. Ein Wasserstoff der OH-Gruppe des einen Alkohols interagiert mit den freien Elektronenpaaren des Sauerstoffs eines zweiten Alkoholmoleküls. Wir haben hier eine Wasserstoffbrückenbindung, die charakteristisch ist und uns auch verstehen lässt, warum die Siedepunkte der Alkohole deutlich höher liegen als die Siedepunkte der Ether, weil bei den Ethern eine solche Wasserstoffbrückenbindung natürlich nicht mehr möglich ist. Für die niedrigen Vertreter der Alkohole gilt, und das weiß der eine oder andere von Ihnen sicherlich auch, die sind in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Dadurch wird allerdings auch der hessische Äppler nicht wirklich besser. Man kann noch immer so viel Wasser, so viel man will dazugießen, Äppler schmeckt noch immer furchtbar. Ja? Sie stimmen hier nicht zu. Ja? Wer jetzt Äppler mag, der zeigt einmal auf. Also ich sehe mich in einer Minderheit sozusagen. Wer schließt sich meiner Meinung an? Aber jetzt nicht, das ist gar nicht so schlecht. Ja? Also die niedrigen Vertreter, Methanol, Ethanol, sind in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Bei den höheren Vertretern gilt das nicht. Die sind dann aufgrund ihrer Lipophilie nicht mehr in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Und die langkettigen Alkohole, die würden dann auch sogar 2 Phasensysteme mit Wasser bilden. Das wollen wir mal also festhalten. Wasserstoffbrückenbindung. Warum ist das wichtig? Ich will an der Stelle gleich meine nächste Hausaufgabe vergeben. Suchen Sie bitte jene Aminosäuren aus dem Satz der natürlichen Aminosäuren, die über eine OH-Gruppe verfügen. Entweder über eine aliphatische OH-Gruppe oder über eine phenolische OH-Gruppe. Und diese Aminosäuren, meine Damen und Herren, die zeigen typischerweise, wenn sie beispielsweise, wenn sich diese Aminosäuren als Bausteine in Arzneistofftargets finden, in einem Enzym, in einem Ionenkanal, in einem G-Protein gekoppelten Rezeptor oder wo auch immer, dann sind es diese Aminosäuren mit den OH-Gruppen, die beispielsweise mit Arzneistoffen interagieren können, wechselwirken können über Wasserstoffbrückenbindungen. Das ist wichtig. Das heißt, diese OH-Gruppen von Alkoholen, die sich als Strukturelemente auch bei Aminosäuren finden, sind wichtige Interaktionspartner in der Wechselwirkung zwischen Arzneistoff und Target. So, was haben wir noch? Wasserstoffbrückenbindung ist nicht nur möglich zwischen Alkohol untereinander, sondern auch zwischen Alkohol und Wasser. Und da sei am Beispiel Methanol und Wasser hier gezeigt. Zu Methanol wäre hier an der Stelle noch zu sagen, Ethanol ist auch toxisch, aber in Maßen genossen verträglich. Methanol, meine Damen und Herren, ist in jedem Fall toxisch und der Genuss sollte unterbleiben. Trinken Sie nämlich Methanol, dann droht Ihnen die Gefahr der Erblindung. Im Übrigen, wer war das? War das der Thomas, der mich vorhin gefragt hat, ob man damit irgendwie mit dem Linaclotid auch eine Diarrhoe behandeln könnte? Da, bei einer Methanolvergiftung, ist es in der Tat so, dass man durch Gabe von Ethanol die toxischen Wirkungen des Methanols versucht aufzuheben. Naja, das ist natürlich schon auch eine Rosskur, nicht? Also Sie werden sozusagen in eine kontrollierte Trunkenheit gebracht, um das Methanol sozusagen zu neutralisieren, unter Anführungszeichen. Nächster wichtiger Punkt. Im Übrigen, eine wichtige Hausaufgabe ist es an dieser Stelle auch, ich möchte, dass Sie im Bayer-Walter, Lehrbuch der organischen Chemie, ja, so dick, über die Alkohole nachlesen. Ja? Eigenschaften, wichtigsten Vertreter und. Auch in den kleineren Kurzlehrbüchern. Aber Sie müssen sich vertraut machen. Ja? Wichtig. Wir haben hier ein Methanolmolekül und dieses Methanolmolekül wird an dieser Stelle durch eine Säure protoniert und wir sehen hier eine wichtige Eigenschaft der Alkohole, nämlich, dass die OH-Gruppe in der Lage ist, ein Proton zu binden. Und demzufolge reagieren Alkohole an dieser Stelle als Brønsted-Säuren oder Basen? Als Brønsted-Basen, ja, als Protonenakzeptoren. Und die Protonierung einer OH-Gruppe führt zu einem Oxonium-Ion. Oxonium-Ionen sehen wir ganz, ganz häufig. Das kann auch unter physiologischen Bedingungen passieren. Und dieser protonierte Alkohol ist prädestiniert, und das ist eine wichtige Aussage, eine wichtige Botschaft an dieser Stelle, ein Wassermolekül abzuspalten. Ein Wassermolekül abzuspalten. Unter Bildung eines Kations. Während die OH-Gruppe eine schlechte Abgangsgruppe ist, kann das Wassermolekül aus einem Oxonium-Ion leicht abgespalten werden. Und damit haben wir ein wichtiges Prinzip identifiziert, das wir schon angesprochen haben. Protonierung der OH-Gruppe führt zu einer guten Abgangsgruppe. Protonierung der OH-Gruppe führt zu einer guten Abgangsgruppe. So, und jetzt ist das aber doch noch ein bisschen graduell unterschiedlich. Wenn ich mir anschaue, beispielsweise Methanol und Tertiabutanol, ein primärer Alkohol und ein tertiärer Alkohol, ein primärer und ein tertiärer, dann gibt es hier natürlich auch noch Unterschiede. Ich werde das hier noch einmal der guten Ordnung halber an die Tafel schreiben. Das ist die allgemeine Schreibweise für Alkohole. Da verbirgt sich alles dahinter. Das kann auch ein Phenol sein. Aber das hier ist in jedem Fall ein primärer Alkohol. Das wäre ein sekundärer Alkohol. Und wenn, also R ist dann nicht mehr H, sondern Alkyl oder Aryl. Und ein tertiärer Alkohol wäre dann das hier. Und wenn wir hier drei Methylgruppen haben, wäre das Tertiärbutanol. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie leicht lässt sich aus einem Alkohol ein Wassermolekül über die Bildung eines Oxoniums abspalten, dann können wir ganz klar sagen, bei primären Alkoholen ist das sehr, sehr schwer, allerdings beim Tertiärbutanol bereits sehr leicht. Und das hat damit zu tun, dass ein tertiäres Carbokation im Vergleich zu einem primären oder Methylkation erheblich stabiler ist. Und diese Aussage, die sollten wir verinnerlichen. Sie können aus einem tertiären Alkohol leicht über die Bildung eines Oxoniumions ein Wassermolekül abspalten, aber nicht aus einem primären. Warum diese tertiären Carbokationen besonders stabil sind, das wollen wir dann auch noch besprechen, aber jetzt nehmen wir das einmal so zur Kenntnis und wir wollen vor allem auch, wir können es gleich besprechen, hier das Prinzip der Hyperkonjugation kennenlernen als mögliche Alternative, um zu erklären, warum es Unterschiede gibt in der Stabilität der unterschiedlichen Kationen. Und wir wollen das festmachen am Ethylkation, am Isopropylkation und am Tertiabutylkation. Und das Prinzip ist hier eine sogenannte hyperkonjugative Wechselwirkung. Was ist darunter zu verstehen? Ich will mit Ihnen zunächst einmal festhalten, dass wir hier einen zentralen Kohlenstoff haben, der sp2 hybridisiert ist, die positive Ladung trägt. Und diese positive Ladung dürstet und lechzt nach Stabilisierung. Oder umgekehrt gesagt, hätte gern einen elektronischen Ausgleich. Wenn wir uns jetzt ansehen, was da möglich ist, dann können wir festhalten, dass wir hier, folgen Sie bitte dem Cursor, im Übrigen habe ich umgestellt von Rot auf Grün. Ja? Ich habe mir sagen lassen, das sei besser. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, aber die Kosten nicht gescheut, um einen neuen Pointer anzuschaffen, ist nicht ganz billig. Ja? Folgen Sie dem Cursor und halten Sie mit mir fest, dass wir hier eine Kohlenstoff-Wasserstoff-Sigma-Bindung haben, die eine gewisse Nähe mit diesem Elektronenpaar zu dieser Elektronenlücke hier hat. Hyperkonjugative Wechselwirkung über eine Sigma-Bindung, die sich räumlich so anordnet, dass sozusagen hier diese Lücke aufgefüllt wird. Und eine solche hyperkonjugative Wechselwirkung kann natürlich sich doppelt oder dreifach ausbilden, wenn anstelle von einem oder zwei weiteren Wasserstoffatomen hier Alkylreste dazukommen, wie das beim Tertiabutylkation, weil ich dann hier 1, 2, 3 hyperkonjugative Wechselwirkungen mit dem positiven Zentrum habe. Und das ist ein mögliches Erklärungsprinzip, Plausibilitätsprinzip, warum tertiäre Kationen an dieser Stelle deutlich stabiler sind als die primären. Das Prinzip der Hyperkonjugation, hyperkonjugative Wechselwirkung. So, besonders stabile Kationen stellen neben dem Benzylkation vor allem auch das Allylkation dar. Sie sehen hier das Allylkation, welches mesomerisch stabilisiert ist. Das wäre ja der Allylrest, hier mit einer positiven Ladung. Und durch Verschiebung von Elektronen kann ich hier eine mesomere Grenzstruktur formulieren. Ich zeige das deshalb, weil immer wieder auch nach den Stabilitäten von Kationen gefragt wird, auch beim Staatsexamen. Und da muss ich sozusagen das Allylradikal immer mit berücksichtigen. Genauso, nicht das Allylradikal, das Allylkation, genauso wie das Benzylkation, dessen Struktur Sie hier sehen. Und Sie sehen, anders als beim Allylkation, haben Sie beim Benzylkation sogar die Möglichkeit mehrerer mesomerer Grenzstrukturen, die einen Beitrag zu leisten vermögen im Sinne der Stabilisierung der positiven Ladung bzw. der Verteilung der positiven Ladungen, was dann auch nachvollziehbar macht, dass das Benzylkation besonders stabil ist, weil es so viele mesomere Grenzstrukturen gibt, ja, die einen Beitrag zur Stabilität leisten, zur Verteilung der positiven Ladung. Und wir können festhalten, ein Benzylkation ist in etwa so stabil wie ein tertiäres Carbokation. Dann in der Mitte finden sich die sekundären Carbokationen bzw. das Allylkation mit in etwa vergleichbarer Stabilität. Und die geringste Stabilität hat das Methylkation bzw. primäre Carbokationen. Und diese Reihenfolge sollten Sie kennen. Ich schließe allerdings hier jetzt gleich auch noch eine kleine Hausaufgabe an. Und die heißt, wie sieht es mit der Stabilität von Radikalen aus? Ja? Primäre, sekundäre, tertiäre Radikale. Wir kommen dann später schon noch einmal dazu. Ja? Und wie sieht es dann aus mit Allyl- und Benzylradikalen? Heute aber die Kationen und diese Reihe, die sollten Sie mitnehmen, auch in das Pfingstwochenende, ja, und verinnerlichen am Wochenende, immer einen kleinen Zettel eingesteckt haben, ja, immer draufschauen und auch immer überlegen und begründen, warum das so ist, nicht? Braucht man. So. Nun, wie können Alkohole synthetisiert werden? Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eine wunderbare, probate Methode ist das Prinzip Eppler, die alkoholische Vergärung. Wobei ich noch einmal festhalten möchte, es gibt bessere Früchte zum Vergären. Vitis vinifera zum Beispiel. Alkoholische Gärung oder die Hydrolyse von Halogenalkanen mit Natronlauge haben wir vorhin gesehen im Kontext der SN2- und SN1-Reaktion. Die Reaktion von Grignard-Verbindungen mit Carbonylverbindungen, die Anlagerung von Wasser an Olefine, die Hydroborierung, Oxidation, die alkoholische Gärung, das sind alles Reaktionen, mit Hilfe derer Alkohole zugänglich sind. Und das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was im Grundsatz möglich ist. Wir werden diese Reaktion, Reaktion von Grignard-Verbindungen mit Carbonylverbindungen, sehr ausführlich noch diskutieren. Weiß jemand zufällig, was ein Grignard-Reagenz ist? Eine organometallische Verbindung, ganz genau. Und zwar eine magnesiumorganische Verbindung. Und da können wir einen ersten Einstieg machen an der Stelle. Wir lassen so eine Grignard-Verbindung mit einer Carbonyl-Verbindung reagieren, beispielsweise mit Aceton. Aceton ist ein Keton und ein Keton, so wie das Aceton ist, charakterisiert durch eine Carbonylgruppe, das ist das hier. Wir wissen, der Sauerstoff ist Delta minus, der Carbonylkohlenstoff ist partiell positiviert und Angriffspunkt für Nukleophile. Nun, was ist ein Grignard-Reagenz? Ich will das jetzt beispielsweise machen mit dem Methylbromid. Methylbromid. Wenn man das Methylbromid unter geeigneten Reaktionsbedingungen, und das heißt vor allem wasserfrei, unter geeigneten Reaktionsbedingungen, das heißt vor allem wasserfrei, in Ether reagieren lässt, und zwar in einem speziellen Ether mit dem Kürzel THF, und THF steht für Tetrahydrofuran, und Tetrahydrofuran ist ein zyklischer Ether, der chemisch inert ist und als Lösemittel für Grignard-Reagenzien bestens geeignet ist, wasserfrei. Wenn man beispielsweise Methylbromid in THF mit Magnesium umsetzt, dann schiebt sich das Magnesium sozusagen zwischen den Kohlenstoff und das Brom, und es entsteht daraus eine Grignard-Verbindung des Typs Methylmagnesiumbromid. Methylmagnesiumbromid. Und wir können hier festhalten, dass das ein Molekül ist, das dadurch imponiert, dass aufgrund der Elektropositivität des Magnesiums das bindende Elektronenpaar in Richtung des Kohlenstoffs verschoben ist und demzufolge der Kohlenstoff wie geladen ist? Negativ. Delta minus. Magnesium Auf der linken Seite des Periodensystems, zweite Hauptgruppe, elektropositiv, will gar keine Elektronen haben. Ja, das bindende Elektronenpaar ist in Richtung Kohlenstoff verschoben, Delta minus. Und damit ist ein Grignard-Reagenz vom Typ Methylmagnesiumbromid was? De facto ein Nukleophil. Und dieses Nukleophil kann hier an diesem Carbonylkohlenstoff angreifen und es entsteht, und jetzt machen wir wieder Lernen durch Farbe, und es entsteht zunächst dieses Produkt, das dann in saurer Lösung, in Wasser, was liefert? Einen Alkohol, nämlich Tertiabutanol. Ein Grignard-Reagenz reagiert mit einer Carbonylverbindung, in diesem Fall mit einem Keton. Und aus einem Keton mit einem Grignard-Reagenz entsteht stets ein tertiärer Alkohol. So, jetzt wollen wir noch schauen, was wir am Ende haben. Und das ist dann das Letzte, was wir heute besprechen wollen. Und das ist der sogenannte Lucas-Test. Nun, der Lucas-Test ist ungefähr dreimal so alt wie ich. Und ich gehöre auch nicht mehr zu den Jüngsten. Aber der Lucas-Test ist in der Tat deutlich älter. Der Lucas-Test ist ein Verfahren, ein altes Verfahren, eine alte Reaktion, mit Hilfe derer man früher Unterscheidungen vornehmen konnte, Unterscheidungen zwischen primären, sekundären und tertiären Alkohol. Was ist das Prinzip? Das Prinzip ist relativ einfach beschrieben. Alkohole, hier oben ein tertiärer, hier unten ein sekundärer, das wäre das Isopropanol, das auch zur Händedesinfektion verwendet wird, hier unten das Ethanol, werden umgesetzt mit einer Lewis-Säure, Elektronenmangelverbindung, Aluminiumtrichlorid beispielsweise, und HCl. Und dann bildet sich daraus ein Alkylchlorid. Wobei die Bildungsgeschwindigkeit sehr unterschiedlich ist. Bei tertiären Alkoholen führt die Reaktion des Alkohols unter den genannten Reaktionsbedingungen, also sprich in Gegenwart von Aluminiumtrichlorid und Salzsäure, sehr, sehr schnell zur Bildung eines tertiären Alkylchlorids, welches in Wasser schlecht löslich ist, lipophil ist, und es entsteht sozusagen sichtbar ein Alkylchlorid. Schnell, innerhalb von Minuten. Wenn Sie hingegen versuchen, aus einem primären Alkohol mit Hilfe dieser Reaktion ein Ethylchlorid zu generieren, dann warten Sie nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber zumindest ein paar Stunden, bis es zur Bildung dieses Ethylchlorids kommt. Das heißt, die Geschwindigkeit der Bildung der Alkylhalogenide aus den Alkoholen war ein Hinweis darauf, ob es sich um einen primären, sekundären oder tertiären Alkohol handelt. Und so hat man früher erste Aussagen gemacht über Alkohole, deren Struktur man nicht kannte. Das macht man heute natürlich nicht mehr. Heute gibt es viele andere Möglichkeiten, das zu bestimmen. Trotzdem fällt der Lucas-Test dadurch auf, dass er so im Abstand von 3 bis 4 Jahren beim Staatsexamen gefragt wird. Und deshalb stelle ich ihn an dieser Stelle vor. Und Ihre Aufgabe ist es, an dieser Stelle selbst auch nachzulesen. Lucas-Test. Nehmen Sie diese Namensreaktion auf in die lange Liste der Namensreaktionen und schreiben Sie dazu Kategorie B. Sie müssen nur wissen, was das bedeutet, was man damit macht. Und Sie sollten dieses Verfahren kennen als Möglichkeit der Separierung und Identifizierung der verschiedenen Alkohole. Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stelle Schluss machen mit dem Hinweis, dass ich leider am Freitag nicht wieder eine Stunde einholen kann, erst wieder am nächsten Mittwoch, ja, machen wir wieder eine schöne, knackige Einheit. Dazwischen liegt das Pfingstwochenende, das ist ein langes Wochenende mit einem freien Tag am Montag. Ich möchte Sie bitten, dass Sie den freien Montag nutzen, um sich intensiv mit den Grundlagen der organischen Chemie auseinandersetzen. Ja? Sie tun das natürlich ganz verlässlich. Und ansonsten freue ich mich bereits auf die nächste Vorlesung. Bleiben Sie am Ball und schwächeln Sie jetzt bitte nicht, ja? Sondern nehmen Sie weiter Fahrt auf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag für heute und eine gute Woche. Dankeschön.